Ich bin Katharina Bayer. Dies ist ein Podcast, der im Rahmen meines Buchprojektes Der junge Parkinson entstanden ist. Und er soll dir wichtige Informationen über Themen von jung erkrankten Parkinson-Patienten vermitteln. Heute geht es um Yoga und Parkinson. Nachdem ich an Parkinson erkrankt war, stand für mich fest, Yoga wird meine Rettung sein. Ich habe sofort damit angefangen und ich hatte ehrlich gesagt schon ziemlich viele merkwürdige Erfahrungen mit Yoga gemacht und ich war nicht so ein richtiger Fan von Meditation, Atmung, Dehnübungen, das war alles nicht so mein Ding. Trotzdem habe ich mich darauf eingelassen und ich habe seitdem so viel über Yoga und auch über mich selbst gelernt, dass ich unbedingt dieses Thema aufgreifen wollte. Und ich bin total überzeugt davon, dass ich nur wegen meinem Yoga trotz zum Teil wirklich starker Parkinson-Symptome selbstständig meinen Alltag mit meinen zwei Kindern meistern kann. Aber was ist denn wohl das Geheimnis von Yoga bei Parkinson? Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mit drei sehr unterschiedlichen, inspirierenden Menschen gesprochen. Das erste Gespräch führe ich mit Astrid Breuer. Astrid ist genau wie ich Parkinson-Patientin und begeisterter Yoga-Fan. Ich habe Astrid auf einem sehr schönen und intensiven Seminar der Hilde-Ulrich-Stiftung kennengelernt. Und mein Mann war damals auch dabei und auch er erinnert sich an die topfitte Astrid, die Frau, die mit Parkinson noch Marathon gelaufen ist. Hallo liebe Astrid, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wann du deine Diagnose bekommen hast und wie das damals für dich war.
Vor 18 Jahren war das, also da waren meine Kinder auch noch kleiner und das war auch erstmal jetzt ein Schock für mich, weil ich nicht wusste, wie ich das vermitteln sollte. Ja, ich habe gedacht, naja, ich warte lieber noch ein bisschen, die sind so klein, die verstehen das ja noch nicht richtig. Und ich konnte auch noch alles mitmachen am Anfang, da ist das auch gar nicht aufgefallen, so dieser Honeymoon, wo man so sagt, die ersten 5 bis 8 Jahre kann das dauern, dass man eben da so richtig noch fit ist und alles machen kann und gar nicht an den Parkinson denkt, ja. Und das habe ich dann auch erst später gesagt tatsächlich. Und dann war der erste Gedanke von den Kindern, ja, musst du da dran sterben? Wie schlimm ist das denn? Und können wir das auch kriegen? Das kam dann auch noch später, die Frage. Und ja, ich habe ganz normal versucht, das zu beantworten und es hat denen auch gereicht damals. Aber ich konnte halt nach wie vor alles mitmachen. Deshalb haben die das nie so richtig gemerkt, dass ich eigentlich krank bin. Ja, weil immer, wenn irgendwas anstand, ich war dabei. Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach dran teilhaben, soweit es geht. Und ja, es war ja auch wirklich am Anfang. Ich habe den Honeymoon schon gemerkt. Also ich konnte wirklich alles mitmachen. Und diese Einschränkungen, die sind eigentlich jetzt erst die letzten Jahre so richtig durchgekommen.
Wobei trotzdem, ich habe das ja schon erzählt, mein Mann sagt immer, dass die Astrid ist doch die, die noch Marathon läuft. Dich kennengelernt haben bei dem Seminar von der Hilde-Ulrich-Stiftung, haben wir dich als aktiv und sehr, sehr fit erlebt. Und wir sehen uns beim Tanzen am Morgen. Und ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ich einen richtig schlechten Tag hatte und dachte so, oh, heute nicht und gar keine Lust auf gar nichts. Dann bin ich zum Tanzen gekommen und habe dich da tanzen sehen und habe gedacht, wow, was die für eine hat. Und du scheinst ja wirklich richtig gern zu tanzen. Was bedeutet
das? Oh, das war nicht immer so. Okay. Interessant, ja. Das hat sich echt entwickelt. Durch den Parkinson habe ich da Freude dran bekommen, ja. Und dieses Solo-Tanzen ist sowieso, das habe ich schon immer gern gemacht, aber früher so diese gemeinsamen Tänze da, Cha-Cha-Cha und alles Mögliche, das habe ich mal gelernt, ja, für meine Hochzeit, dass ich da mithalten kann. Aber so gern so getanzt habe ich eigentlich jetzt erst die letzten Jahre und mich so zum Ausdruck bringen und gucken, was geht noch. Und ja, morgens mit dem Batman, das ist natürlich was ganz Besonderes, weil es ist so ein schönes Erlebnis, wenn man die Leute hier am Bildschirm dann sieht. Hätte ich mir auch nie ausgedacht, dass es so kommen würde. Und dass man wirklich vom Bildschirm so viel mitnimmt in den Tag rein. Also es ist immer wieder eine tolle Sache. Und auch ich habe aber meine Phasen, wo ich morgens manchmal da stehe und denke, oh Gott, du kannst gar nichts machen, ja. Denn es ist ziemlich krass bei mir. Entweder bin ich wirklich super beweglich oder es geht kaum was. Und das ist mein Parkinson, der sich da so äußert. Und dann versuche ich aber trotzdem, ihn zu überlisten und irgendwas anderes zu machen, so Dehnübungen. Oder auch jetzt, letztens habe ich mal den Kopfstand probiert. Da habe ich gedacht, da kann ich mich auch gut durchdehnen, wenn ich so da im Stand bin. Und ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Dann habe ich gedacht, siehste, nichts ist unmöglich. Man muss es nur versuchen und einfach drüber nachdenken, jetzt klappt es schon irgendwie. Und sich da auch ein bisschen selbst manipulieren, ja, dass man die positiven Gefühle eher in den Vordergrund hebt, versucht, ja. Bei mir auch schon mal so eine Zeit, dass ich denke, nee, jetzt gerade nicht, jetzt muss ich mich da ausklinken, ja, es geht jetzt nicht.
Jetzt hast du mit dem Kopfstand ja schon eine klassische Yoga-Übung erwähnt.
Das ist ja unser Thema, so ein bisschen Parkinson und Yoga. Seit wann machst du schon Yoga und warum hast du damit angefangen?
Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Thema endlich mal aufs Tapetchen kommt, wie man so schön sagt, weil es ist für mich ganz wichtig, das Yoga. Und ich bin davon überzeugt, das hat mir geholfen, meinen Stand so zu halten oder auch sogar zu verbessern mit dem Parkinson. Also ich mache Yoga seit über 30 Jahren. Und das war damals für mich so eine Sache. Ich bin, wie gesagt, immer schon gern gelaufen und dann später eben Halbmarathon. Und da wollte ich einen Ausgleich suchen, ja, für dieses, ja, Training halt, wo es nach Zeiten und nach Leistungen geht, wollte ich einmal was ganz anderes machen. Und eine Freundin hat mich gefragt, ach du, bei uns ist so eine Gruppe im Ort, willst du mal mitgehen, Yoga? Habe ich gesagt, ja, gerne, warum nicht? Und fand das damals noch so, ach ja, Dehnübungen ist ein schöner Ausgleich zu diesem Ausdauersport. Das war ganz praktisch so. Also ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und dieses Spirituelle und das Ganze war irgendwie noch ganz weit weg von mir. Und dann habe ich aber Unterricht genommen bei einer Lehrerin, die früher meine Englischlehrerin in der Realschule war. Die hat sich komplett verändert und ist auf Yoga umgesattelt. Und das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, weil die hat meine Veränderung dann auch wahrgenommen. Und hat gesagt, du, es ist Wahnsinn, du hast zwar diese blöde Krankheit, aber du hast dich dadurch unheimlich verändert, also auf eine positive Art und Weise. Du begreifst den Sinn von Yoga jetzt. Und so kam mir das auch selber vor. Ich habe dann gemerkt, wie gut mir das tut und diese Spannung im Körper, die man eben durch Yoga dann wieder verbessern kann, indem man eben in gewisse Asanas reingeht und es tut wahnsinnig gut. Man lenkt sich auch ab dabei, ja. Also wenn ich zum Beispiel mit den Füßen Probleme habe, die krampfen auf der rechten Seite. Und dann mache ich den Schulterstand oder irgendwas anderes, wo ich mich da konzentrieren muss auf diese Übung. Und dann ist das Ganze gar nicht mehr so dramatisch, ja, mit diesem Krampf. Da kann man sich schon so ein bisschen ablenken. Und ja, das ist für mich eine ganz wichtige Sache geworden, das Yoga.
Du hast ja auch gesagt, das hat dir geholfen, deinen Stand zu halten und sogar zu verbessern. Ich glaube, das ist
Ja.
für jung Erkrankte auch eine gute Nachricht, weil man hört ja immer, es geht immer nur weiter bergab. Wie so eine Abwärtsspirale, immer nur verschlechtern. Magst du darüber vielleicht noch mal kurz erzählen, was du zum Beispiel
Ja.
verbessert haben könnte?
Ja, also wie gesagt, meine Ärztin damals, die hat mich zwar tablettenmäßig gut eingestellt, aber die hat immer gesagt, sie haben eine chronische Erkrankung und immer so dieselbe Spirale. Ja, also es geht immer schlechter und wird immer unangenehmer. Und das fand ich furchtbar, ja, diese Tatsache, dass ich eigentlich selbst gar nichts dran machen kann, aber man kann doch was dran ändern, ja, indem man eben solche Dinge regelmäßig macht. Und ich sage immer, Yoga ist für mich wie Zähneputzen. Das gehört mittlerweile fest zu meinem Alltag. Da denke ich nicht groß drüber nach. Ich mache es einfach gerne, ja. Und das ist eben die Voraussetzung, dass man nicht sagt, ich muss und das musst du jetzt, dieses Programm musst du jetzt absolvieren. Gar nicht. Du machst es gerne, weil es dir gut tut. Und das ist der Punkt. Da muss man erst mal so weit kommen, um das zu verstehen, dass es eigentlich eine wohltuende Angelegenheit ist, ja. Ich mache also harter Yoga. Dieses Yoga, wo man eben die Position im Moment hält und dehnt sich schön auf und das tut halt auch wahnsinnig gut. Ja, dann bin ich nicht überfordert, sondern ich merke schon das Wohlgefühl, wenn ich da rausgehe aus der Übung dann.
Ja, mir fällt jetzt gerade eine Frage ein, von dem, was du sagst. Es gibt ja viele, die sagen, das ist viel zu schwer für mich. Ich bin schon viel zu krank, mein Stadium ist schon viel zu fortgeschritten. Ich kann gar kein Yoga mehr machen. Was würdest du dann sagen?
Yoga kann jeder machen. Wenn du es nicht im Stehen machen kannst, dann setzt du dich auf den Stuhl und dann gibt es genau die gleichen Übungen, die man auf dem Stuhl durchführen kann. Das finde ich ja das Tolle, dass man eben einen Sonnengruß nicht nur im Stehen machen kann, sondern auch auf dem Stuhl. Und das ist so vielfältig. Also das muss man halt auch erstmal erkennen und muss es auch wollen, ja. Und dann entdeckt man plötzlich die Möglichkeiten, die sind also ohne Ende, ja, wenn man das möchte. Ich
Ja.
habe das wirklich festgestellt, weil ich habe alles versucht, mit Tai Chi und was ist Qigong, habe mal durchprobiert und bin immer wieder aufs Yoga zurückgekommen. Also ich sage wirklich, ich bin ein reiner Yoga-Typ. Die anderen Sachen sind auch für mich schön, aber das Yoga, wenn ich entscheiden müsste, würde ich mich dafür entscheiden.
Es geht mir ganz genauso. Ich habe auch von Anfang an Yoga gemacht und habe auch immer gesagt, das hat mich gerettet, so ein Stück weit.
Also das kann man schon sagen, weil es ja auch im Geist eine Sache ist, die einen weiterbringt. Ja, man geht ja wirklich in die Tiefe, auch in den Meditationen. Das ist einfach so schön. Ich bin mittlerweile so weit, wenn die Lehrerin reinkommt und ich höre die Stimme schon von ihr, da bin ich tiefenentspannt. Ja, dann lege ich einen Schalter um und denke, ja, interessant, du hast dich jetzt darauf eingestellt und der Körper weiß das auch mittlerweile. Und dann kann ich entspannen, dann kann ich abschalten und dann stört mich auch das Ticken an der Uhr nicht und sonstige Sachen. Dann bin ich ganz bei mir. Und das ist das Schöne, ja. Dann hat man einen Zugang zu sich selber, den ich vielleicht vorher immer so gar nicht gemerkt habe am Anfang.
Ja, wenn man so mit jungen oder gerade frisch diagnostizierten Patienten spricht, sind sie ja oft ziemlich verzweifelt. Und viele sagen dann, ah, ich habe noch nie gern Sport gemacht, Sport ist gar nicht so mein Ding. Und dann auch noch Yoga, diesen esoterischen Quatsch, da habe ich ja gar keine Lust zu, so jemandem sagen.
Ja, also das muss man einfach ausprobieren. Und wenn man es allein nicht machen will, dann soll man in eine Gruppe gehen. Und viele machen es ja auch allein am Bildschirm. Aber ich finde gerade diese Gruppenenergie, wenn man da in so einem Kreis ist, da kommt unheimlich viel rüber. Also Fernsehen, ich habe das eine Zeit lang hier auch über Zoom mal gemacht von unserer Gruppe, als es eben nicht ging. Aber ich habe gemerkt, ja, in der Gruppe selber, wenn du in einem Raum zusammen bist, dann ist eine Energie da. Das kriegt man halt leider über das Fernsehen nicht so mit. Man kann die Stimmung schon nachempfinden, aber so intensiv ist es wirklich, wenn man so einen Körperkontakt auch zu den Leuten hat, wenn man sich berührt und merkt, da kommt richtig viel Energie rüber. Ja.
Also das heißt, dein Tipp auch, wäre einfach mal hingehen, einfach mal ausprobieren.
Ausprobieren, genau. Und jeder ist anders. Man soll nicht nach dem Partner, nach dem Nachbarn gucken, der jetzt gerade da liegt und vielleicht super fit ist, sondern man soll auf sich selber gucken und immer schauen, welche Veränderungen mache ich mit mir selber. Also nicht so ehrgeizig sein, ach, ich kann das nicht, der ist schon so weit in seinen Übungen. Nee, man muss immer gucken, was geht bei mir und dann das machen. Und dann wird man auch merken im Laufe der Zeit, zum Beispiel beim Sonnengruß, dass das wunderbar funktioniert. Also man ist dann auch, ja, man wird schneller und alles geht irgendwie einfacher. Auch diese Bretthaltung zum Beispiel am Anfang, da habe ich immer gedacht, oh Gott, das halte ich nie aus. Mittlerweile macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Dann liege ich da und genieße eigentlich die Übung, auch wenn sie schwer ist, aber es tut irgendwie gut, weil ich weiß, es hilft mir, ja, es ist was Positives.
Ganz lieben Dank, Astrid. Ich fand das total inspirierend und mir hat das auch tatsächlich mir sehr viel Mut gemacht, dass du halt schon so lange mit dieser Krankheit lebst und noch so aktiv und so fit bist und noch, ich habe gehört, du warst gerade im Skiurlaub und bist sogar Ski gefahren noch, das ist vielleicht auch für Zuhörer ganz...
Ja, das war ein tolles Erlebnis, das ist ähnlich wie beim Yoga. Ich habe auch gedacht, mal gucken, wie das jetzt läuft nach 3 Jahren. Ich habe durch Corona ja nichts mehr gemacht und dann bin ich aber eingestiegen und auf einmal, das klappt ja. Und das ist eben auch der Punkt, wenn diese Glücksgefühle frei werden, in dem Moment, wo du merkst, da geht noch was, ja. Und wenn es nur ein bisschen ist, aber du bist so happy und denkst, Mensch, ich kann das noch, trotz Parkinson. Also viele, die nehmen den Parkinson wie eine Schranke, ach, ich kann nicht mehr und es geht nichts mehr, weil es von außen dann oft so vermittelt wird. Ja, ist ja eine schwerwiegende Erkrankung, haben die Leute damals auch zu mir gesagt. Aber ich sage, ja gut, okay, es ist so, aber ich werde mich der Krankheit, werde mich nicht unterordnen. Ich versuche immer noch einen eigenen Weg zu finden und dann kann sie noch so schwer sein, wie sie will. Ich finde schon einen Weg. Wenn man den mag, den Weg und finden will, dann klappt das auch, ja. Und ja, so war das mit dem Skifahren. Also ich habe es geschafft. Ich bin gefahren und habe den Parkinson gar nicht gemerkt. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Also ich finde das wahnsinnig motivierend, was die Astrid zu erzählen hat. Und auch aus ihren Erzählungen das ganze Feuer und die Energie, die sie beim Yoga scheinbar sammelt, die kommen auf jeden Fall bei mir total an. Und deswegen werde ich im nächsten Schritt mal schauen, wie das Experten so betrachten.
Ja, meine zweite Gesprächspartnerin ist die wundervolle Baha Yilmaz. Baha und ich kennen uns schon aus der Schule und haben uns dann aber jahrelang aus den Augen verloren. Dann stand ich plötzlich vor knapp 4 Jahren vor ihr in einem ihrer Yogakurse, denn Baha ist inzwischen Yogalehrerin. Und da stand ich dann mit Parkinson und den noch recht sichtbaren Folgen meines Schlaganfalls. Und Baha war ziemlich geschockt. Aber mit ihrer positiven Grundhaltung und ihrer Kraft haben wir sofort eine total super Basis gefunden. Baha wurde meine Physiotherapeutin und die ist wirklich Therapeutin aus Leidenschaft. Baha ist außerdem Mutter einer 11-jährigen Tochter, Pferdinnerin und hat sich gerade mit ihrer ersten eigenen Praxis für Physiotherapie und Yoga selbstständig gemacht. Und auch mit ihr habe ich darüber gesprochen, wo die Magie zwischen Yoga und Parkinson ihrer Meinung nach herkommt.
Ja, Baha, ich freue mich, dass du dabei bist und bei unserem Podcast hier mitmachst. Und ich habe dich kennengelernt als einen absoluten Yoga-Fan. Und meine Frage zum Einstieg wäre, welche Yoga-Weisheit inspiriert dich am allermeisten im Leben?
Das ist jetzt echt, das ist eine schwierige Frage, aber im Grundsätzlichen einfach, dass Yoga immer funktioniert, egal in welcher Lebenssituation man gerade ist. Das geht immer. Das ist schön. Ob man auf dem Fußboden liegt, ob man sitzt, ob man steht, ob man gerade topfit ist oder eben nicht. Yoga ist immer möglich und immer machbar und dass es viel mehr ist als nur die Übungen auf der Matte.
Ja, du sagst ja in deinen Stunden auch ganz oft, man kann auch Yoga in Gedanken machen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, dass eben, wenn manche Übungen oder manche Asanas eben für jemanden nicht umsetzbar sind, auch in der Variante oder in der Variation nicht wirklich gut umsetzbar ist, dass man einfach auch sich die Übung visualisiert, also auch wirklich bildlich vorstellt und auch das wirklich, sich das bildlich vorzustellen, auf jeden Fall einen Effekt auf den Geist und auf den Körper hat. Und zwar auch auf allen anderen Ebenen. Und ich sage auch immer gerne, mach es so gut du kannst. Und wenn nicht, dann stell es dir vor, wie du es machst. Ja. Auch das hat einen Effekt auf den Menschen.
Finde ich immer ganz schön. Es entlastet einen dann, wenn man eine Übung mal nicht so hinkriegt.
Genau. Genau, weil es genau das ist, was beim Yoga nicht wichtig ist, dass man es hinkriegt, sondern dass der Weg dahin eigentlich Yoga ist und nicht, dass eben die Nase schon auf dem Knie ist oder die Hände auf dem Boden.
Du bist ja auch Physiotherapeutin, nicht nur Yoga-Lehrerin. Und ist das so, dass für in deiner Arbeit Yoga und Physiotherapie so eine Art Symbiose eingegangen sind und so perfekte Partner geworden sind? Warum ist das für dich so?
Weil Yoga für mich immer so, also mittlerweile so das fehlende Puzzleteil ist von diesem großen Ganzen. Ich habe ganz lange Yoga immer so am Rande, hat mich das begleitet. Und ich habe für meine physiotherapeutische Arbeit auch ganz viele Weiterbildungen und Ausbildungen noch weiter besucht. Und das war auch gut so. Ich habe viele Techniken gelernt, aber es waren immer rückblickend einfach nur Techniken, die ich natürlich für meine Behandlung auch gebraucht habe. Aber ich hatte immer das Gefühl, da fehlt noch was. Weil den Patienten ging es besser, dann ging es denen auch teilweise richtig gut. Aber irgendwie fehlte immer noch so, das kleine bisschen hintendran fehlte noch oder dass es auch noch rund wurde. Und ja, als es dann soweit war, dass ich dann mich entschieden habe, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen, um das Ganze auch mal in eine Form zu bekommen, da sind mir dann teilweise noch mal ganze Kronleuchter aufgegangen. Und das war für mich wirklich so dieses fehlende Puzzleteil, dass es nicht, dass eben diese körperliche Ebene ohne die mentale und emotionale Ebene, dass das nicht funktioniert, wenn man die nicht mit behandelt oder mit bearbeitet. Und das passiert im Yoga, weil Yoga auf allen Ebenen arbeitet. Und das war für mich so dieses Aha-Erlebnis, dass diese beiden Dinge wie Physiotherapie und Yoga einfach zusammengehören. Das ist für mich einfach so schlüssig. Und das hat mich in meiner ganzen Arbeit auch nochmal wahnsinnig bereichert.
Und jetzt ganz konkret, du arbeitest ja auch mit Parkinson-Patienten, sowohl als Therapeutin als auch, also zumindest bei mir als Yoga-Lehrerin. Mhm. Was denkst du denn, was ganz konkret beim Parkinson da das Geheimnis ist? Also warum hilft oder was in der Physiotherapie hilft besonders gut und was beim Yoga hilft besonders gut?
Also in der Physiotherapie ist es halt beim Parkinson sehr wichtig, die Mobilität zu erhalten und eben mit großen Bewegungen zu arbeiten, dann Strukturen, die sich verkürzen, zu dehnen und geschmeidig zu halten. Also das ist alles, was so auf dieser körperlichen Ebene passiert. Und beim Yoga eben natürlich die Übungen auf der Matte, auf ne, die Asanas, natürlich wird die körperliche Mobilität auch weiterhin sorgen, aber eben Yoga auf dieser mentalen, emotionalen Ebene auch nochmal angreift und eben den Geist zur Ruhe bringt. Und ich meine, ich habe keinen Parkinson, aber ich kann mir das eben auch sehr gut vorstellen, dass einfach auch diese äußere Unruhe des Körpers auch im Inneren herrscht. Und da ist eben auch Yoga mit seinen Atemtechniken und Meditationstechniken einfach ein super probates zusätzliches Hilfsmittel oder Therapiemedium, was ich mir eben auch vorstellen konnte, dass es eben bei Parkinson-Patienten, glaube ich, sehr, sehr gut greift.
Ja, also in der Tat empfinde ich das auch so. Ich bin ja deine, also du bist ja meine Therapeutin, ich würde dich jetzt mal von der Schweigepflicht entbinden und bitten, so ein bisschen zu erzählen, was du bei mir ganz konkret beobachten konntest, was ich in den letzten, ja tatsächlich schon 4 Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, im Yoga und aber auch in der Therapie verändert hat und wie das deiner Meinung nach mit dem Yoga zusammenhängen könnte.
Ja, wenn ich das jetzt erzählen darf, dann tue ich das natürlich sehr, sehr gerne. Und ich habe diese 4 Jahre, die ich dich jetzt auch beobachte als Therapeutin und Yogalehrerin, sehr genossen. Und einfach, es war für mich oder ist es nach wie vor schön für mich zu sehen, dass du eben auf dieser körperlichen Ebene wieder viel runder läufst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dein Gangbild sich total verändert hat und dass das sogar Menschen aufgefallen ist, die Laien sind. Also eben Kollegen, die an der Rezeption gesessen haben und gesagt haben, dass du ganz anders gehst mittlerweile, viel flüssiger und viel freier und viel runder einfach, dass es einfach viel harmonischer aussieht und auch deine Haltung, deine ganze Körperaufrichtung wieder viel, viel aufrechter ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber das hat gleichzeitig auch deine innere Aufrichtung sich total super entwickelt hat, dass du damals am liebsten gar nicht über diese Krankheit gesprochen hast und im Gegenteil das am liebsten einfach verdrängt hast, ganz hinten in die hinterste Ecke, und dass du jetzt auch nach diesen 4 Jahren eben solche Sachen, die jetzt machst, dass du ganz offen dieses Thema ansprichst, offen über deine Krankheit sprichst, dich dem Ganzen auch einfach, dass du dich dem Ganzen stellst. Und das hast du vor 4 Jahren noch nicht gekonnt, wenn ich das so sagen darf. Das ist total toll geworden. Und ich glaube, dass da Yoga bei dir einfach auch nochmal so einen Kanal aufgemacht hat, dass du eben auch jetzt in der Lage bist, darüber zu sprechen und dich damit auch für dich und auch mit anderen auseinanderzusetzen.
Ja, das darfst du sehr, sehr gerne erzählen, weil das ist mein Appell und meine Hoffnung, dass das eben anderen Mut macht, dass eben bei mir tatsächlich nicht eingetreten ist, was so viele prognostiziert bekommen, dass es immer nur bergab geht und dass es sich gar nicht mehr verbessern kann, sondern dass, wenn man eben viel, viel an sich glaubt, an sich arbeitet und offen ist für neue Ansätze, dass man dann eben auch viel erreichen kann.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe es in deiner körperlichen Entwicklung gesehen. Du hast dich echt, also wirklich verbessert, auch von deinem ganzen Bewegungsablauf. Ja, natürlich weißt du selber, es gibt immer auch mal einen Tag, wo es echt blöd ist und schlecht ist, schlecht geschlafen, Stress gehabt. Natürlich, das wirft einen manchmal in Anführungszeichen vielleicht auch mal einen Tag zurück. Aber diese grundsätzliche Basis, die du dir erarbeitet hast, die ist ja da. Und dann ist der nächste Tag auch wieder ganz anders.
Ja, das ist tatsächlich ganz oft so. Heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo es nicht so super ist. Aber wenn ich jetzt daran denke, wie ich heute Morgen Yoga gemacht habe und wie ich gestern Morgen Yoga gemacht habe, dann war das sehr unterschiedlich. Aber geht dann morgen die Sonne wieder auf und dann ist wieder ein neuer Tag. Und dann geht es vielleicht wieder so wie gestern. Genau. Ich habe noch so eine abschließende Frage, die ich all meinen Interviewpartnern gestellt habe. Stell dir mal vor, es passiert ja relativ oft, dass gerade Männer zum Beispiel sagen, Yoga, das ist so gar nicht mein Ding. Jemand, jetzt ein Parkinson, ein Mann oder eine Frau, ist egal eigentlich, aber der sagt so, nee, mit Yoga habe ich überhaupt nichts am Hut, diesen esoterischen Quatsch, das will ich nicht machen. Was würdest du so jemandem sagen?
Komm doch einfach mal vorbei und probier es einfach aus. Und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, dann brauchst du ja nicht mehr wiederkommen.
Also einfach ausprobieren. Du bist überzeugt, dass es für jeden eigentlich das Richtige ist.
Ich bin der Überzeugung, dass es für jeden etwas ist, aber jeder hat vielleicht einen anderen Zeitpunkt und der ist dann vielleicht in dem Moment noch nicht da. Ja. Irgendwann führt der Weg dann dahin. Und Yoga beginnt schon damit, wenn man sich anfängt, damit mal auseinanderzusetzen und drüber nachdenkt. Ja. Dass man dann auch irgendwann hingeht, das ist so das Schlusssteinchen. Aber ich kann es nur jedem einmal anbieten. Ausprobieren schadet ja nichts. Ne? Außer, dass man vielleicht feststellt, nee, ich bin da noch nicht bereit dafür, ich möchte das jetzt noch nicht. Oder man sagt, hey, super, ich fange jetzt damit an. Und das ist völlig egal, ob man 20, 30, 60 Jahre alt ist. Irgendwann kommt man vielleicht dahin. Und wenn nicht jetzt, dann irgendwann vielleicht später.
Ja, das finde ich auch in deinen Kursen so toll, dass wir halt einfach so eine super gemischte Gruppe sind, dass wir dann... Frauen, die irgendwie weit über 70 sind und sich trotzdem da auf die Matte setzen und ihre Yoga-Übungen machen und zum Teil sehr viel beweglicher als die Mitte-30-Jährigen.
Oh ja, die beneide, also das ist wirklich beneidenswert teilweise.
Ja, und da sieht man irgendwie, finde ich, auch ein bisschen, was es irgendwie ausmacht, wenn man lang Yoga gemacht hat, ne? Dass es einfach ein anderes Körpergefühl macht und ein anderes, ja, eine andere Offenheit vielleicht auch mit sich bringt.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, liebe Baha, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass das anderen Parkinson-Patienten Mut macht, vielleicht tatsächlich mal diesen ersten Schritt zu gehen. Ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen und die Zusammenarbeit mit dir hat auf jeden Fall bei mir ganz viele neue Türen geöffnet und dafür bin ich dir sehr dankbar. Vielen Dank.
Nein, und ich danke dir, dass ich auch bei deinem Projekt dabei sein darf und es macht mir auch sehr, sehr, sehr viel Freude und ich hoffe, dass du mit deiner Arbeit eben auch noch ganz, ganz viele Parkinson-Patienten oder Parkinson-Betroffene dazu animierst und auch Mut machst, vor allen Dingen sich dem Ganzen zu öffnen und vielleicht auch mal eben was Neues auszuprobieren.
Ja, das wäre schön.
Ja, und dann habe ich zuletzt noch mit Benjamin gesprochen, Benjamin Renner, kennen einige vielleicht schon von dem letzten Podcast oder aus meinem Buch als den Fotografen des Buches. Aber Benjamin ist eigentlich Yoga-Lehrer und Ayurveda-Experte. Benjamin ist Anfang 40, verheiratet mit der wundervollen Schauspielerin Paula Hanser. Die beiden haben zwei Kinder und leben in Leipzig. Benjamin hat ziemlich viele berufliche Stationen hinter sich. Ganz unterschiedliche Sachen hat er schon gemacht. Und bis er dann irgendwann auf einer Indienreise endgültig den Weg für ein Leben mit Yoga geebnet hat. Seit knapp 2 Jahren arbeitet er nun als selbstständig als Yoga-Lehrer und Coach, unter anderem für Ayurveda. Und Benjamin kenne ich bereits seit unserer Schulzeit. Wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen, haben uns nie aus den Augen verloren und ich habe seinen abenteuerlichen Weg über viele Gipfel und durch einige Täler immer begleitet, genauso wie er mich auch. Und wir sind in den letzten Jahren noch viel enger zusammengewachsen und ich glaube, dass eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt hat, dass wir eben beide Yoga so lieben, aber auch unser Umgang mit unseren diversen Krankheiten. Ja, alte Leute eben, die immer übers Kranksein reden müssen.
Hey Katharina, ja, auf jeden Fall sind wir alte Leute. Das wird mir auf jeden Fall so bewusst, wenn ich so auf unsere letzten Jahre zurückblicke und auf unsere Kinder. Und ja, manchmal sprechen wir auch übers Kranksein, weil wir beide ja mit Krankheiten auch persönlich Kontakt haben. Aber ich finde, wir haben damit einen sehr schönen und humorvollen Umgang gefunden und darüber bin ich sehr dankbar.
Hast du ein gutes Verhältnis zum Thema Krankheit? Ist das so ein Thema, mit dem du dich inzwischen wohlfühlst oder ist es ein schwieriges Thema für dich?
Mittlerweile ist es so, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich wohlfühle, natürlich auch wohlfühlen muss aufgrund von meiner Profession. Und persönlich muss ich aber sagen, war das ein Thema, mit dem ich lange sehr zu kämpfen hatte, weil ich tatsächlich aus dem Hintergrund komme, familiär und aus meinem sozialen Umfeld, wo Krankheiten etwas Negatives angesehen wurden, was man eigentlich nicht in seinem Leben haben will, womit man auch nicht nach außen geht, was man lieber für sich versteckt hält. Und das ist natürlich für so einen jungen Mann, glaube ich, nochmal speziell in vielleicht auch nochmal in dieser dörflichen Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, schon eine große Herausforderung, das irgendwann für sich anzunehmen, überhaupt erstmal das Teil von sich werden zu lassen und dann im nächsten Schritt sogar zu gucken, ja, was haben mir denn diese äußeren oder diese körperlichen Symptome eigentlich zu erzählen über mich und wie kann ich denn vielleicht sogar aus diesen Krankheiten lernen? Und da bin ich jetzt gerade und es war aber ein sehr, sehr langer Weg.
Ja, das ist ein Weg, den ich ja mit so einer chronischen Krankung wie Parkinson auch gehen muss, gehen durfte, wie auch immer. Magst du vielleicht mit 2, 3 Sätzen sagen, was das für Themen waren, die dich da so beschäftigt haben?
Ja, also ich bin aufgewachsen, eigentlich seit der Geburt, mit einer heftigen Neurodermitis. Dann kam Asthma dazu. Und dann hat mich sehr lange so total unspezifische Beschwerden eigentlich geplagt. Also war sehr viel erschöpft, müde. Und es kam dann raus, dass das so eine chronische Form des pfeifferschen Drüsenfiebers eigentlich ist. Soweit vom Äußeren. Und ja, dann ist es genau das. Gleichzeitig war ich der total agile Mensch und habe total viel Sport gemacht und war immer auch ein bisschen so der Klassenclown und so. Und dann war ich zum einen der Klassenclown und stand irgendwie jeden Tag auf dem Fußballplatz oder später auf dem Skateboard und bin dann aber häufig nach Hause und war komplett erschöpft und hatte dann später eigentlich, ja, so mit 18, 19 immer wieder viele Tage, wo ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich mich gar nicht aus dem Bett mehr erheben kann. So müde, so erschöpft war mein Körper. Und diesen Zwiespalt auszuhalten, zum einen dieses Wissen darum, dass ich ja eigentlich so viel Kraft und auch Lebensfreude in mir habe und das aber überhaupt nicht mehr ausagieren zu können, das war sehr, sehr schwierig für mich und hat dann ja auch viele natürlich psychische und emotionale Konsequenzen gehabt. Und es war ein langer Weg, wie ich schon beschrieben habe, um da sozusagen wieder in ein Gleichgewicht zu gelangen.
Ja, also ich empfinde das auch so, dass Krankheit ist ja immer so ein bisschen zu akzeptieren, dass der Körper nicht immer das ist, was wir selbst von uns wahrnehmen oder dass er das nicht immer spiegelt, sondern dass wir eben annehmen müssen, dass dieser Körper ein Teil von uns ist, der aber nicht genauso funktionsfähig ist wie vielleicht unser Geist und unsere Seele und unser Verstand und dass das eben einfach auch getrennte Systeme sind, die wir deren und wir die Aufgabe haben, die so in Einheit zu bringen. Mhm. Und so verstehe ich auch eigentlich die Ayurveda-Lehre, mit der du dich ja auch sehr viel beschäftigt hast. Mhm. Und da durfte ich lernen in einer Klinik in Hattingen, dass Parkinson eine Vata-Störung ist. Das heißt, eine Störung von dieser Einheit der Dinge. Weil die meisten Zuhörer vielleicht nicht wissen, was das bedeutet, würde ich mich total freuen, das mal in 2-3 Sätzen ganz gut, dass ja tausende alte Wissen der Ayurveda.
Der Ayurveda heißt ja auch nicht weniger als das Wissen vom Leben. Das erkläre ich euch mal gerade in 2 Sätzen. Oder eigentlich die Wissenschaft vom guten Leben. Also erzähle ich euch mal gerade in 2 Sätzen, wie das gute Leben funktioniert. Nee, das funktioniert natürlich so leider nicht. Aber ein Grundsatz oder ein Merkmal, ein besonderes Merkmal vom Ayurveda ist halt diese Klassifizierung in diese verschiedenen Konstitutionstypen, Vata, Pitta, Kapha. Und die Grundlage davon ist eigentlich, dass Ayurveda davon ausgeht, genauso aber auch wie TCM, die traditionelle chinesische Medizin, dass eigentlich alles aus den Elementen besteht. Aus den 5 Elementen Wasser, Feuer, Erde, Luft und dann noch der Raum, wo sich diese anderen 4 Elemente ihren Platz suchen können. So, und dann hat Ayurveda gesagt, okay, wir gucken uns mal die Leute an und irgendwie haben das Gefühl, sind die einfach unterschiedlich, diese Menschen, und haben das dann so ein bisschen klassifiziert. Und das Vata-Dosha, wo du gerade drüber gesprochen hast, ist letztendlich einfach nur eine Beobachtung, dass bestimmte Menschen bestimmte Eigenschaften haben, sowohl körperlich als auch emotional. Und dann hat Ayurveda erkannt, aha, das hat ja irgendwie diese Menschen, zum Beispiel Vata-Menschen, die sind unglaublich umtriebig, die sind unglaublich kreativ, die haben unglaublich viele Ideen. Und gleichzeitig sind die aber auch sehr fragil und verletzlich und sensibel. Und haben dann gesehen, das hängt ja eigentlich ganz viel mit dem Element Wind zum Beispiel zusammen. Also Luft oder Wind. Wenn man sich mal die Eigenschaften von Luft anschaut oder halt Wind, es ist sehr leicht, es ist trocken, es ist auch sehr bewegt, es ist sehr viel Bewegung drin. Genau. Und so kann man halt sagen, dass Menschen, die ein starkes Vata haben, in der Regel viel von diesen Eigenschaften haben, die ich gerade beschrieben habe. Und Ayurveda hat dann auch begonnen, die verschiedenen Krankheiten, Parkinson gab es natürlich vor 2000 Jahren noch nicht so, aber es wird ziemlich genau beschrieben, ganz ähnliche Krankheiten, die dann Vata zugeordnet wurden und dann entsprechend auch behandelt wurden. Und Vata, wir haben gerade gesagt, ist ganz viel Bewegung. Und wenn man sich Parkinson-Patienten, Patientinnen anschaut, dann zum Beispiel bei dir mit dem Tremolo, da ist einfach auch ganz viel, da spürt man so ganz viel Bewegung, ganz viel Unruhe. Und die Behandlungsmöglichkeiten oder der Ansatz vom Ayurveda ist immer, mit dem Gegenteiligen wieder in die Balance zu kommen. Also für ganz viel Stabilität, Ruhe, Erdung zu sorgen. Das ist sozusagen jetzt mal grundlegend der Ansatz. Ich möchte dazu noch ergänzen, vielleicht ganz kurz, aber vielleicht geht das so weiter. Ich habe in meiner Erfahrung erfahren, dass ganz spannend, dass aber Parkinson-erkrankte Menschen auch immer ein starkes Pitta haben. Also wenn ich mich dich da anschaue, da ist immer Pitta das Element Feuer. Ja, und dass das sich so ein bisschen fast dieses starke Feuer, diesen Wind fast noch immer wie so ein bisschen anpeitscht. Und dann ist irgendwie wie irgendwann so wie so eine Explosion und dann weiß sich der Körper wie fast nicht mehr anders zu helfen. Ja, und und Ayurveda hat dann ganz tolle Möglichkeiten, da wirklich fundiert und von den Grundlagen her anzusetzen, um diese Balance wieder möglichst herzustellen. Das waren viele Sätze jetzt, ne?
Ja, ist gut. Sorry. Ich fand, du hast das bemerkenswert kurz zusammengefasst, dafür, dass es eine sehr komplexe Thematik ist. Und Ich habe das, also ich habe vor 2 Jahren so eine fast dreiwöchigen Klinikaufenthalt in Hattingen gemacht, wo die eben so ayurvedisch mit den Patienten arbeiten, also mit Parkinson- und MS-Patienten. Und ich habe das als sehr, sehr kompliziert empfunden, habe das auch als sehr dogmatisch empfunden und bin nach Hause gekommen mit sehr vielen neuen Regeln für mein Leben und habe gedacht, ach du liebes bisschen, meine Familie kann jetzt eigentlich ausziehen, weil die wollen hier nicht mehr essen und die wollen hier nicht mehr sein. Mir hat das ganz gut geholfen, das irgendwie auch so wesentliche Dinge runterzuschrauben,
ja,
für den Start. So.
Ja.
Würdest du sagen, sind so die 3 wesentlichen Tipps, die du jemandem geben würdest, der sagt, okay, ich kann jetzt 3 Sachen, kann ich mir gerade noch merken, die ich jetzt ändern kann, wären das?
Oha, also das Besondere, ganz kurz noch mal am Ayurveda, ich habe gesagt, jede Person, das ist das Schöne am Ayurveda, jede Person ist komplett unterschiedlich, ja, deswegen fällt es mir auch schwer, da jetzt so pauschal Antworten zu geben. Jeder hat ein ganz besonderes Verhältnis, also Mischungsverhältnis von diesen Elementen in sich und da gilt es dann wirklich individuell zu schauen, was braucht dieser Mensch, das ist auch das Tolle am Ayurveda, wie ich finde, genau. Gleichzeitig, wenn wir wirklich darüber sprechen, okay, was ist wichtig für jemanden, der unter Parkinson, MS, anderen neurologischen Krankheiten leidet, ist, ich habe gerade schon darüber gesprochen, ist wirklich diese Art von Ruhe und Struktur zu schaffen. Ne? Und diese Ruhe und Struktur kann man auf verschiedene Arten und Weisen schaffen. Also man kann über die Ernährung gehen. Ernährung kann sehr, sehr, ne, hat verschiedene Qualitäten, das Essen. Und bei jemand mit einer Vata, einer erhöhten Vata-Konstitution, wird man sagen, man sucht etwas, was wirklich erdet und nährt und kräftigt. Und das ein heißer Tipp sind immer sowas wie Mandeln mit Trockenfrüchten. Das ist prima. Alles süße Gemüse, süße Obst ist super. Ja, also das sind Speisen, die nähren sehr und erden und sind super. Dann natürlich eines unserer Steckenpferde, natürlich auch Bewegung, ja, kombiniert mit einer meditativen Praxis. Das muss nicht zwingend sein, sich auf ein Kissen zu setzen und komplett in Stille wie ein Zen-Mönch zu sitzen. Aber irgendeine Art von Meditationspraxis ist wunderbar. Also, weil man da wirklich zum einen zur Ruhe kommt und zum anderen wirklich erlebt, sich selbst und sein eigenes Leiden auch ein bisschen zu mehr zu beobachten und ein bisschen Distanz dazu zu gewinnen. Und mein dritter heißer Tipp, auch ganz schnell umsetzbar, ist die tiefe Bauchatmung. Also du kennst es aus meinen Yoga-Klassen und ich nerv euch vielleicht immer damit, aber dieses Deep Belly Breathing, und ich nenne jetzt mal diesen amerikanischen Begriff, weil tatsächlich gerade in den USA wird das auch total mittlerweile in der Traumatherapie eingesetzt. Die tiefe Atmung in den Bauch, besonders das tiefe Ausatmen, stimuliert den Parasympathikus, den Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung verantwortlich ist. Und das ist eine Übung, einfach ruhig und tief ein- und besonders auszuatmen. Das ist eine ganz wunderbare Übung, die man ganz toll in seinen Alltag integrieren kann, um diese Erdung und Ruhe und Entspannung zu ermöglichen.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also ich mache seit jetzt 1,5 Jahren, glaube ich, 2, 3, 4 Mal die Woche Yoga mit Benjamin.
Und die fleißigste Schülerin.
Genau. Und was ich dabei so festgestellt habe, ist, dass ich in relativ kurzer Zeit viele Fortschritte machen konnte, wobei ja man immer Parkinson-Patienten sagt, eigentlich lässt die Kraft immer nach. Es ist eigentlich so eine Abwärtsspirale, der Körper entwickelt sich immer mehr in die Unbeweglichkeit. Und das habe ich jetzt so nicht erfahren die letzten Jahre. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Was ist so deine Einschätzung, warum das bei mir jetzt so gut funktioniert hat?
Ach, Kina, weil du einfach so ein wundervoll positiver Mensch bist. Also ich glaube, das rutscht mir jetzt gerade so raus, aber tatsächlich ist das meine Antwort. Also es hat natürlich damit zu tun, wie geht man auch in so eine Yoga-Klasse rein? Macht man das, weil einem das irgendwie die Krankenkasse verschrieben hat oder sowas? Aber bei dir merkt man, du hast es mal gespürt, wie gut das tun kann, seinen Körper zu öffnen, zu bewegen. Und das, ne, und das überträgt sich in dein System. Und das ist, glaube ich, bei dir was ganz Besonderes. Und natürlich bei denen, die bei mir sind, da ist niemand von der Krankenkasse hingeschickt worden, die machen das alle freiwillig. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Ne? Aber jetzt mal ganz, ganz simpel, Yoga hat so, so viele Qualitäten. Ich komme ja eigentlich aus so einem sehr sportlichen Ashtanga-Yoga. Da geht es mehr darum, wie ich sowas wie Disziplin und so ein bisschen Kasteiung aufzubauen, ganz stark zu werden. Ja? Und aber so wie ich unterrichte, ist halt ganz anders. Oder wie ich mittlerweile auch praktiziere, ist auch mittlerweile ganz anders. Klammer auf, unser Alter, Klammer zu und Kinder. Und das ist ganz wunderbar, weil ich durfte auch wirklich die eigentlich viel wichtigeren Qualitäten im Yoga erfahren. Und das ist wirklich jeden Morgen ich meine erstmal primär den Körper zu öffnen, zu spüren und die Möglichkeit zu schaffen, dass in diesem Körper Veränderung, und Veränderung ist auch Heilung, geschehen darf. Denn das ist immer unsere äußerste, im Yoga gibt es verschiedenste Hüllen. Diese Körperhülle mit unseren Muskeln, Gelenken etc., das ist die äußerste Hülle. Und wenn die ganz zu ist und ganz verkrampft, dann kann da eigentlich gar keine Veränderung, gar keine Heilung passieren. Das heißt, dieses sich öffnen, dieses sich dann auch emotional öffnen, das ist so, so wichtig. Und das kann wirklich Veränderung, Heilung, emotionale Prozesse erst anstoßen. Und das ist, glaube ich, für mich in den letzten Jahren nochmal so klar geworden und auch gerade im Umgang mit unter anderem Parkinson-erkrankten Menschen, dass das eigentlich so eine ganz wesentliche Qualität ist vom Yoga. Und genau, und es ist nicht so, das ist ein großes Missverständnis, aber ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, ne? Man hilft sich nicht, indem man sagt, oh, ich habe eine Erkrankung und jetzt mache ich gar nichts mehr und ich ruhe mich möglichst aus. Nein, auch wirklich Stärke gewinnen, Vitalität erlangen, passiert nur, indem wir uns auch in einem gesunden Maß anstrengen, unseren Körper bewegen. Und ich glaube, das ist das, was du auch erlebt hast oder erlebt.
Ja. Und jetzt noch so die abschließende Frage, die ich all meinen Interviewgästen in diesem Podcast gestellt habe. Du stellst dir vor, da ist, vielleicht ist das für dich als Mann auch was dir tatsächlich häufiger begegnet. Du triffst jemanden, der ist an Parkinson erkrankt, du willst ihn unbedingt zum Yoga überreden und der sagt so, nee, also auf diese esoterische Sache, da bleib mir weg, mit Yoga kann ich nichts mit anfangen. Was würdest du dem raten?
Schalt dich einfach ein und mach mal mit. Also, ne, es ist wirklich, und das ist, glaube ich, wir dürfen uns befreien von diesen Bildern, die irgendwie immer noch im Kopf sind, was Yoga zu sein hat und was nicht. Yoga ist alles und auch gleichzeitig gar nichts. Bei mir geht es darum, also bei mir ist auch mal Humor eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, allein, wie oft haben wir uns schon morgens getroffen und irgendwie jeder kam so aus seinem Quark und dann haben wir die Stunde miteinander gemacht, haben uns angelacht, haben ein bisschen kurz auch erzählt und danach geht es besser. Ja, also Yoga hat gar nichts damit zu tun, jetzt möglichst schnell die Erleuchtung zu erlangen oder dass wir irgendwie in einem Jahr noch in Gewändern rumrennen und einen Punkt zwischen den Augenbrauen haben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich um das Erfahren. Und jetzt darf ich doch einmal esoterisch werden und den Buddha Shakyamuni, also den Buddha, den wir so kennen, zitieren. Und der hat gesagt, glaub mir nichts. Ne? Das war seine erste Nachricht auch an seine ersten Schüler. Glaub mir nichts. Mach es, probier es aus und wenn es für dich funktioniert, wunderbar. Wenn es für dich aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und für dich ist eher, weiß nicht, Radfahren oder Spinning oder was, wunderbar, ja. Aber Yoga ist, wie ich finde, so ein tolles Angebot und so frei, auf jeden Fall bei mir und in meinem Verständnis, so frei von irgendwelchen Dogmen. Und dazu möchte ich einfach jeden herzlich einladen und mich ermutigt das, wie ich immer so sehr, dich auch zu sehen, andere, auch erkrankte Menschen zu sehen, wie gut es denen tut, wie schön es ist, sich da zusammenzutun in dieser Gemeinschaft, auch digital, und sich zu bewegen und danach, nach dem Shavasana, die Endentspannung, sich dann anzulächeln. Das ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Gefühl und dazu, das ist auch, ist ein Stück weit meine Mission, da immer mehr Menschen zu einzuladen, auch Männer. Ja.
Ja, also ich würde mich auch freuen, mal mehr Männer zu treffen. Nicht, weil ich auf der Suche nach einem Mann bin, sondern weil ich schön finde, wenn möglichst viele Menschen zusammenkommen und diese Energie miteinander teilen. Ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, dass der ein oder andere die Freude, die wir beide haben, mit uns teilen will und sich auf einen Yoga-Weg, wie auch immer der aussieht, begeben wird. Und bin sicher, dass wir noch eine Weile Yoga zusammen machen werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank, meine liebe Katharina, für all die Dinge, die du in auf den letzten Jahren auf den Weg gebracht hast. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Alles, alles Liebe und bis bald auf der Matte.
Genau, bis dahin. Namaste.
Namaste.